Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights, dies ist Podcast Episode 112. Das neue Jahr 2026 nimmt so langsam Fahrt auf und das auch mit einer Entscheidung. Das Bundesumweltministerium hat die Eckpunkte zur Förderung von Elektrofahrzeugen vorgestellt und die Reaktionen seitens der Branche und der Branchenverbände sind einheitlich erstmal zustimmend. Dies ist ein Schwerpunkt dieser Episode, da wirst du gleich drüber berichten, Daniel. Die Förderung könnte den Markt jetzt so richtig in Schwung bringen und könnte der letzte zu lösende Pfropfen sein. Ja, wir schauen auch später dann nochmal, das mache ich dann, auf das Geschäft im Motorradbereich. Wir haben unsere Printausgabe mit dem Motorradspezial in der Auslieferung gerade und das ist ein Nischensegment im Aftermarket und dennoch ein sehr interessantes, wo sich auch vieles ablesen lässt, wie sich der Markt in Konsolidierungsprozessen befindet und wie stark tatsächlich der Verdrängungswettbewerb wirkt. Aber zuerst du, Daniel, Elektromobilität ist dein Thema heute.
Genau, hallihallo. Elektromobilität, gibt es eine neue Förderprämie, wie du das schon gesagt hast, wie der ein oder andere das sicher auch schon mitbekommen hat. Die gilt sowohl für den Kauf als auch für Leasing. Es gibt eine Basisförderung von 3.000 Euro für ein rein batterieelektrisches Auto, 1.500 für Plug-in-Hybride oder E-Autos mit Range-Extender. Und je nach dem eigenen Einkommen und der Kinderzahl kann es eine Maximalfördersumme von bis zu 6.000 Euro geben. Die ist nicht an den bestimmten Preis von einem E-Auto geknüpft, das heißt auch größere und teurere Modelle werden da gegebenenfalls inkludiert. Die Mittel kommen aus dem Klima- und Transformationsfonds, also unter anderem aus den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung und vorgesehen ist bis 2029 eine Summe seitens der Bundesregierung von 3 Milliarden Euro. Je nach der genauen Verteilung schätzen die, dass sie damit ungefähr 800.000 Fahrzeuge fördern und eben auf die Straßen bringen könnten. Die Eckdaten stehen soweit, die Anträge können vermutlich aber erst ab Mai gestellt werden, gelten dann aber rückwirkend zu Beginn dieses Jahres. Da ist noch ein bisschen was zu klären. Entscheidend für die Förderung ist das Datum der Zulassung und es ist auch vorgesehen, um eben potenzielle kurzfristige Käufe und dann direkt wieder mit Gewinn Verkäufe zu verhindern, dass es eine Mindesthaltedauer von 36 Monaten, also 3 Jahren, geben soll. Einige Hersteller haben als unmittelbare Reaktion darauf auch schon selber wieder weitere Prämien und Rabatte angekündigt, beispielsweise eine Verdoppelung der staatlichen Förderung. Unter anderem haben sich da Ford und Citroën in diese Richtung geäußert. Des Weiteren gibt es ja aber auch schon bestehende Rabatte von Herstellern, unter anderem auch VW oder BYD, die schon mit verschiedenen Aktionen ihrerseits versuchen, die E-Autos von sich zu verkaufen und in den Markt zu bekommen. BYD ist dann auch schon ein gutes Stichwort als ein bekannter Akteur der chinesischen Automobilbranche, weil das eine in diesem Zusammenhang bereits jetzt viel diskutierte Frage ist, inwiefern eben diese Förderung auch ausländischen und im speziell eben chinesischen Herstellern zugutekommen könnte und man damit quasi so ein bisschen verkürzt gesagt mit deutschem Steuergeld Importe und eben auch sogar Arbeitsplätze im Ausland fördert. Grundsätzlich ist es so, dass es keine Einschränkungen gibt für die Förderung. Also es können auch Hersteller oder Fahrzeuge von Herstellern aus internationalen Ländern gefördert werden. Carsten Schneider, der Bundesumweltminister, hat bei der Pressekonferenz dazu auch gesagt, er fürchtet China in diesem Zusammenhang nicht. Es gibt aber auch Stimmen, die so ein bisschen das Problem sehen, dass es eben doch genau in die Richtung gehen könnte. Da hat sich unter anderem der Experte Ferdinand Duddenhöfer gegenüber dem Fokus zu Wort gemeldet und hat gemeint, die eigentlichen Gewinner der Prämie sind Volumenmodelle von Skoda, Seat oder neue günstige Elektroautos aus China, Frankreich, Italien oder Korea. Und das wären eben genau diese, die nicht unbedingt in Deutschland gebaut und produziert würden. Wie sie das genau ausgestaltet, muss man dann sehen. Das Bundesumweltministerium hat auch schon gesagt, aktuell wird eine sogenannte EU-Präferenzregelung geprüft. Das heißt, es könnte nachträglich in die Förderung, die ja bis 2029 läuft, eine Art Baustein eingesetzt werden, der eben gewisse Vorgaben macht, wie viel Prozent der Wertschöpfung oder Ähnliches innerhalb der EU geleistet werden müssen. Also das wäre dann gegebenenfalls so ein Schritt, um zu sagen, man fördert damit eben gezielt die hiesige Automobilindustrie und die hiesige Produktion. Der Verweis in dem Thema war auch darauf, dass es halt aktuell so ist in Deutschland, dass 80% der neu zugelassenen E-Autos aus europäischer Produktion stammen. Das heißt, man hat da schon einen entsprechenden Wert. Das hat der Carsten Schneider auch so gesagt. Da bezieht er sich vor allen Dingen aber auf auch den gewerblichen Bereich. Wie sich das im privaten Bereich darstellt, ist ein bisschen anders. Und da gehen eben verschiedene Experten davon aus, dass es zumindest jetzt mit der Prämie den Anreiz gibt, gerade eben von potenten chinesischen Akteuren wie auch BYD, da nochmal stärker in den Markt reinzugehen. grundsätzlich, Kai, du hast es vorhin gesagt, die Verbände aus der Branche gibt es vielfältige Zustimmung. Grundsätzlich erstmal richtig, dass es wieder eine Prämie gibt, richtig, dass es eine soziale Staffelung gibt, dass da vieles auf den Weg gebracht wird. Die Kritik der Verbände, da ist man sich aber auch einig, ist vor allen Dingen, dass gebrauchte Stromer, gebrauchte E-Autos, also aus zweiter oder dritter Hand, da nicht inkludiert sind. Das ist ein zentraler Ansatz, gerade im Punkt auch, um dem sozialen Gedanken dieser Förderung Rechnung zu tragen, dass man halt sagt, in niedrigeren Einkommensstufen ist eben ein gebrauchtes Auto, egal ob jetzt Stromer oder Verbrenner, das Mittel der Wahl. Und wenn die nicht gefördert werden, verpufft das eben gezielt so ein bisschen in dieser Hinsicht. Da ist aber auf der anderen Seite auch das Thema, dass auch das möglicherweise, was ist, 2027 soll das Programm evaluiert werden. Man guckt quasi, wo muss man gegebenenfalls nachsteuern. Und da hoffen Verbände wie beispielsweise der VDA auch darauf, dass es in diesem Zuge dann die Möglichkeit gibt, auch gebrauchte Fahrzeuge in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen und damit zu involvieren. Was sowohl die Verbände als auch in Teilen die Politik selber und auch ansonsten viele Experten sagen, ist natürlich eine Förderung, eine reine Verkaufsförderung kann nur der eine Baustein sein. Grundsätzlich brauchen wir weitere flankierende Maßnahmen, dass die E-Mobilität eben wirklich noch stärker in den Markt kommt, noch weiter verbreitet wird. Auch das, was du vorhin gesagt hast, damit sich wirklich dieser Pfropfen lösen kann, gehören da Maßnahmen dazu, irgendwie ein geförderter Ladestrompreis, begleitender Stromnetzausbau, vor allen Dingen auch die Ladeinfrastruktur muss stimmen. Es muss natürlich bequemer werden, es muss einfacher werden. Ein Stück weit muss es natürlich auch übersichtlicher werden. Die Komplexität ist da im Moment noch ein großes Thema. Das heißt, wie genau sich die finale Wirkung dann niederschlägt im Markt, muss man sehen. Grundsätzlich sind viele Experten und Branchenteilnehmer überzeugt, dass es in die richtige Richtung gehen kann, zumindest was eben die wirtschaftliche Ebene angeht, was eben auch die Verbreitung der E-Mobilität angeht. Das heißt, das könnte tatsächlich so eine Art Knotenlöser, nenne ich es mal, dann sein. Kritische Stimmen kamen da an der einen oder anderen Stelle eben auch noch von NGOs und Umweltverbänden, weil die eben gesagt haben, dadurch, dass man auch Plug-in-Hybride integriert in die Förderung, hätte man das Problem, dass man eben nicht die reinen BEVs inkludiert und die Plug-in-Hybride sind dahingehend nicht ganz geeignet, sagen die, weil die eben zum Teil nicht im Strommodus gefahren werden. Das kennt mit Sicherheit auch der ein oder andere, der selber ein Hybrid fährt und dass die in Teilen auch tatsächlich im realen Fahrbetrieb mehr Emissionen ausstoßen als eben angegeben. Das heißt, das war so ein Punkt, wo sich die Umweltverbände gerne durchgesetzt hätten, dass das anderweitig kommt. Im Moment sind die inkludiert. Das Programm läuft bis 2029, habe ich gesagt. Und es dürfte der E-Mobilität, denke ich, zumindest in Teilen zugutekommen. Wie die genaue Ausgestaltung dann ist, werden wir auch sehen und werden das auch hier immer wieder begleiten, ob das eben tatsächlich dann auch im Markt sich in weiteren Entwicklungen und Folgeentwicklungen niederschlägt.
Ja, sicher ist auf jeden Fall, dass es im Aftermarket, wenn auch dann mit Delay ankommen wird. Und wir haben das ja vielfältig hier auch aufgedröselt, andere Medien und ja Experten der Branche natürlich ebenso, was das bedeutet mit der Schrumpfung der Anzahl der Komponenten dann im Servicegeschäft. Wir sehen auf jeden Fall, es ist wieder was auf dem Weg in Richtung Elektromobilität und was auf dem Weg ist auch im Nischensegment Motorrad. 2025, ein Katastrophenjahr für die Motorradbranche, haben wir uns gefragt in einem Leitartikel. Die vom IVM kommunizierten Zulassungszahlen weisen ein Minus von 35,5% gegenüber dem Vorjahr auf. Ja, das liest sich erstmal erschreckend. Genau, wir haben in dem Leitartikel gefragt, ob die Lust am Motorradfahren immer weiter erlischt oder ob diese heftige Delle bei den Neuzulassungszahlen temporär wirtschaftliche Gründe hat und zum Teil in der Einführung der Euro 5 Plus Abgasnorm begründet liegt, wie es der Interessenverband Motorrad da eben auch sagt oder begründet hat. Und was bedeutet diese Entwicklung für das Servicegeschäft? Das schauen wir uns im Motorradspezial der Printausgabe genauer an. Nicht nur die Zulassungszahlen, sondern auch die Besucherzahlen. Wir haben einen großen Bericht auch über die Intermod gemacht und über andere Messen haben da mal drauf geschaut. Ja, die Besucherzahlen sind auch ein Indikator für das zunehmend abflauende Interesse an der Zweiradmobilität. Der Nachwuchs wächst eben nicht so richtig nach. Die Tendenz ist eindeutig und dürfte auch durch neue Modellkonzepte kaum grundlegend umzukehren sein. Dadurch wächst der Druck dann nicht nur für die Motorradhersteller weiter, sondern auch für die Unternehmen, die den Ersatzmarkt mit Komponenten bedienen. Und zu Beginn des Jahres 2025 waren in Deutschland etwas über 5 Millionen Motorräder zugelassen. Das ist ein Rekordwert. Allerdings werden natürlich nicht alle dieser gemeldeten Fahrzeuge auch regelmäßig bewegt, was dann wiederum dann auch Abstrahleffekte im Aftermarket hätte oder Service nötig machen würde. Das Durchschnittsalter liegt bei über 19 Jahren. Also viele Motorräder werden sehr wahrscheinlich nur für gelegentliche Ausfahrten angeworfen und der Nachrüstbedarf ist dennoch grundsätzlich vorhanden. Die Ausprägung aber des Nachrüstbedarfs ist natürlich an die Fahrlust gekoppelt. Ja, im Vorfeld der Motorradsaison 2026 haben wir erneut einen genaueren Blick auf die Zahlen auch im Reifenersatzgeschäft geworfen, die deutlich zeigen, in welcher Intensität dann auch der Konkurrenzkampf im Aftermarket sich vollzieht. Und auf das Reifenersatzgeschäft haben die dramatisch eingebrochenen Zulassungszahlen unmittelbar noch keinen in dieser Ausprägung vergleichbaren negativen Effekt. Uns liegen aber wieder erneut die exklusiven Zahlen des B2B-Marktplatzes Azura Tire 24 vor, die die Kräfteverhältnisse unter den Reifenmarken illustrieren. Zuvor aber nochmal auf die Motorradzulassungszahlen und die einzelnen Zweiradsegmente geschaut. Der Kraftradbereich repräsentiert volumenmäßig noch immer den Löwenanteil bei den Neuzulassungen. Das sind knapp 60,4% aus diesem Segment. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr fällt mit 36% aber heftig aus. Und auch bei den Leichtkraftrollern, das sind da ein Minus von 15, der Anteil der Leichtkraftroller so ist bei 15,6%. Und auch da verzeichnet der deutsche Markt einen Rückgang von 27,8%. Und die bedrohliche Tendenz setzt sich dann auch dann in weiteren Segmenten. Leichtkraftrad bei minus 44,8% und Kraftroller minus 27,9% fort. Insgesamt wurden im Jahr 2025 100.061.744 Motorräder neu zugelassen. Das ist ein Einbruch von 35,5% im Vergleich zum Jahr 2024. Dies erstmal bei den Neuzulassungszahlen ist die Tendenz alarmierend gewesen in 2025. Es gibt verschiedene Begründungskorridore, die der EVM auch aufgeführt hat. Wir haben uns aber auch nochmal genau das Geschäft, das Nachrüstgeschäft im Reifenbereich angeguckt. Und das ist hierzulande nach wie vor Premium getrieben. Das ist natürlich begründet darin, dass die Kundschaft im Motorradbereich bekanntlich sehr kundig und grundsätzlich bereit ist, für Qualität angemessen zu zahlen. Und für die Kaufentscheidung entscheidend ist das Vertrauen in eine Marke und der im Motorradbereich zumeist gut ausgeprägte Erfahrungshorizont der Kundschaft. Im Ranking der Reifenhersteller nach Stückzahlverkaufen über Azura Tire 24 zeigen sich im Vorjahresvergleich auf den ersten Rängen erstmal keine Änderungen. Michelin liegt unverändert auf der Pole und das vor den Marken Metzeler und Bridgestone. Dahinter aber kann man Verschiebungen sehen. Dunlop überholt beispielsweise hier im deutschen Markt im B2B-Online-Verkauf Pirelli und Continental und sichert sich den Platz 4. Und Heidenau ist auch so eine Marke, die so ein bisschen durchgereicht wird, verliert seine Position im Ranking an Mitas beispielsweise. Und interessant dabei ist, dass Mitas besonders, wir haben uns mal auch die Postleitzahlengebiete angeguckt, besonders im Nordosten Deutschlands kräftig zulegen kann. Also das Ranking der Top-Hersteller im Motorradbereich, das könnt ihr auch nochmal bei uns auf der Website nachlesen. Michelin 1, Metzeler 2, Bridgestone 3, Dunlop 4, Pirelli 5, Conti 6, Mitas 7, Heidenau, Avon und V-Rubber folgen in den Top-10-Platzierungen. Und die überall Azura Tire 24 im Jahr 2025 am stärksten gehandelten Profile sind, das auch nochmal beispielhaft, der Michelin Pilot Power 2 CT, der Metzeler ME 888 Marathon Ultra, noch ein Michelin-Profil mit dem Road 6, der Metzeler kommt nochmal in den Top 5 vor mit dem Cruise Tech und der Continental Road Tech 4. Bridgestone kann keinen Reifen in Top 5 platzieren. Die meist georderten Größen bleiben 120 70, 17 und 180, 55, 17. Und interessant ist überdies, dass der Anteil importierter Reifen auch im Motorradbereich weiter eklatant steigt, also von Verkäufern mit Sitz im Ausland. Von im Jahr 2024 23,2% auf 28,1%. Und die Daten zum Gesamtumsatz im B2B-Online-Geschäft mit Reifen belegen zwar den Rückgang im Motorradreifenersatzgeschäft, allerdings fällt der moderat aus, der liegt bei minus 2,9%. Klar ist allerdings, Wachstum scheint keines mehr möglich zu sein und der Kampf unter den Reifenherstellern wird mit extrem harten Bandagen geführt. Ja, wie eingangs erwähnt, der Fahrzeugbestand insgesamt ist auf Rekordniveau. Das hohe Durchschnittsalter von Motorrädern in Deutschland suggeriert einen hohen Servicebedarf. Nicht unbeträchtlicher Anteil dieser Bikes allerdings fristet als Zweit- oder Drittoption dann eher ein wenig aktives Dasein unter einer Abdeckung. Und Motorradfahren ist weniger Notwendigkeit als sowas wie Luxus aus Leidenschaft. Dass die Lust am Motorrad bei der jüngeren Generation generell erlischt, ist eine sehr düstere Annahme für die Zweiradbranche. So dramatisch muss man das vielleicht gar nicht sehen, aber klar, Wachstum wird auf Sicht kaum mehr zu erreichen sein und der Markt ist gekennzeichnet durch Verdrängung und Konsolidierung. Ihr könnt das alles nochmal genauer in unserem Motorradspezial nachlesen und auch einen Artikel, den wir zum Ende der Woche nochmal komplett ausspielen unter auto.news und auch in unserem Newsletter-Format. Von meiner Seite war es das für diese Woche. Wir können da nochmal verweisen auf unsere LinkedIn-Kanäle, die sich ganz hervorragend aus unserer Sicht entwickeln. Wir haben auch Präsenzen natürlich bei Instagram, Facebook und bei YouTube sind wir auch mit verschiedenen Video- und auch Interviewformaten vertreten. Ich sage erstmal von meiner Seite eine schöne Restwoche.
Genau, wir freuen uns auf die nächsten Branchentermine, die ja jetzt so langsam anstehen. Da wartet ja einiges auf uns und wünschen eine gute Woche. Macht es gut.